Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Ich freue mich auch. Hallo.
Gerade ist dein neuer Kinofilm angelaufen, 2:1. Große Premiere hier bei uns in Berlin. Wie ist das bei dir? Bist du da noch aufgeregt vor so einer Premiere?
Ja, grundsätzlich schon. Also sagen wir mal, in freudiger Erwartung, dass man jetzt zittert und irgendwie nicht gerade ausgucken kann. So weit ist es dann nicht. Ich freue mich vor allen Dingen immer, wenn ich bei so einem wirklich außergewöhnlichen Projekt oder Film oder wie auch immer dabei sein kann. Denn das ist ja in erster Linie nicht mein Film. Ich bin einer von vielen tollen Kollegen und Kolleginnen. Vor allen Dingen ist es ja auch ein Film von Nadja Brunkhorst, die eine atemberaubende Geschichte erzählt, die ich erst selber nicht glauben wollte, muss ich sagen. Dass es so gewesen ist, wie sie beschrieben hat. Sie hatte, glaube ich, 7 oder 8 Jahre recherchiert.
2:1, eine ganz besondere Story. Nehmen wir uns mal mit in die Geschichte.
Ich bin aus dem Kino rausgegangen oder bei der Premiere damals, bei der Vorpremiere beim Münchner Filmfest und hatte, weil ich ja, gut, ich kannte das Drehbuch und so weiter, aber viele Szenen eben jetzt auch nicht, wie sie gedreht wurden und so. Ich dachte, mein spontaner Eindruck, erstmal war ich so gepackt von so vielen Dingen. Mein erster Gedanke war, so einen Film habe ich irgendwie noch nie gesehen. Das wird ja dann immer viel kritisiert und dann kommen die schlauen Leute mit dem gespitzten Bleistift und die immer alles besser wissen und sagen, und das löst der Film hier nicht ein und was, das soll das und das sein oder das ist es aber gar nicht oder so. Finde ich, abgesehen von der wirklich abgefahrenen, authentischen Geschichte, dass es wohl zu Zeiten der DDR einen ZK-Beschluss gab, sehr viel Geld zu drucken, um im Zweifelsfall, wenn man denn dann mal die BRD übernimmt, eben liquide zu sein, das ist wirklich so, und dann auch Geld gedruckt hat und dann aber zu Zeiten dann der Währungsunion beziehungsweise vorher schon der Wiedervereinigung, Mauerfall und so, dann eben diese ganze Kohle hatte und nicht wusste, wohin damit. Und dass die dann tatsächlich in so einem Stollen verbracht wurde, eingemauert, so nach dem Motto, naja, was machen wir jetzt damit? Also dann lassen wir es halt vergammeln, so. Ja. Und dass das dann so gefunden wurde und dass es dazu auch dokumentarische Aufnahmen gibt und so weiter, das ist atemberaubend. Das ist ja eine wahre Geschichte.
Und spielt eben 1990.
Genau. Ja. In einem Und das ist eben der zweite wirklich entscheidende Punkt, finde ich, den ich wirklich packend finde, weil ich habe auch viele Freunde aus der sogenannten ehemaligen DDR. Mein Vater, Gott hab ihn selig, war Dresdner. Ich habe Freunde in Dresden, ich habe vor allen Dingen Freunde in Leipzig. Die Prinzen sind gute Freunde von mir und kennen auch Leute, die noch durch die DDR, sagen wir mal, geprägt ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber die eben auch erwachsen wurden noch zu Zeiten der DDR. Und was ich so besonders finde an dem Film ist, dass er das Miteinander und das auf den ersten Blick fast unspektakuläre Miteinander so abbildet, wie die Menschen so miteinander waren. Das ist überhaupt nicht geckig, das ist zwar auch manchmal pfiffig und lustig, weil das Leben ja auch manchmal geckig, pfiffig und lustig ist, aber es wird da überhaupt nicht so auf so Ossi-Gags gegangen oder so, was vielleicht jetzt mancher erwarten würde, wenn es jetzt zu heutiger Zeit dann einen Film auch über diese Zeit gibt, der ja nun weitgehend dort spielt. Und das erreicht einen sehr, also das Ensemble unterspielt das so. Es wird überhaupt nicht dem Affen da Zucker gegeben, ja, dass man so denkt, das ist jetzt nochmal wieder so eine Ossi-Komödie oder was.
Nee, ist absolut authentisch, würde ich auch sagen.
Und wenn dir das Leute sagen, die damit groß geworden sind, ich kann ja nur reden wie der Blinde von der Farbe oder das wiedergeben, was mir erzählt wurde zu der Zeit. Für uns war ja der Mauerfall und wie sich das zu der Zeit gestaltet hat, ja aus unserer Sicht auch ein hochemotionales, aber logischerweise ein anderes Ereignis als für die Leute, die sozusagen jetzt dann befreit wurden in gewisser Weise. Ja. Und das finde ich das Besondere an dem Film, neben dieser atemberaubenden Crime-Story, das miteinander zu verweben und so wirkliche Menschen zu zeigen, die eben auch mit Sicherheit in einer Zeit und an einem besonderen Zeitfenster der Beunruhigung auch und der Verunsicherung waren. Also und dann kamen dann plötzlich die Wessis, ne, und haben gesagt, so, das ist alles schlecht gewesen und das auch und so und jetzt kriegt ihr auch unser Geld und hier und so. Das Da haben wir ja gar nicht drüber nachgedacht, was das für die Menschen auch bedeutet hat, was jetzt kommt, ob es Zukunftsängste gab, ob man weggeht, wiederkommt. Das spielt da alles auch im Film in verschiedenen kleinen Nebengeschichten, aber dann doch eine große Rolle. Und das ist das, was über dem Film eigentlich generell steht und warum der Film so wahnsinnig sehenswert ist, finde ich.
Ja, es geht um alles im richtigen Leben. Es geht um Liebe, es geht um Freundschaft.
Genau. Und deswegen muss es nicht trotzdem jetzt ein Liebesfilm sein oder ein Drama sein oder nur ein Krimi sein oder sowas. Deswegen meinte ich vorhin, also so ein Film, ich bin da rausgegangen, habe gesagt, so ein Film, wie gesagt, habe ich so noch nie gesehen, der letztlich sich im allerbesten Sinne nicht drum kümmert, irgendwelche Schubladen zu bedienen, damit auch alles irgendwie funktionuckelt und die Kritiken eindeutig klar sind. Mhm. Man muss es mal so nehmen als das, was es ist. Nämlich ein wirklich toller, warmherziger, spannender mitunter und manchmal auch lustiger Film, der lohnenswert ist für alle.
Man geht einfach mit einem tollen Gefühl raus.
Ja, ja.
Ging mir auch so. Das ist so ein Film so mit Drehtür, wo man am liebsten gleich nochmal reingeht.
Ganz genau. Ich hatte übrigens auch lustig beim Münchner Filmfest dann die Gelegenheit, Premiere ist immer, da sitzt dann natürlich auch die Branche und da sitzen Kollegen und Kolleginnen und das ist ein großer Aufriss. Alle kommen, es ist ein bedeutender Anlass, auch so eine Eröffnung war ja auch ganz toll. Aber ein paar Tage später haben wir eine Vorführung auch gehabt im Schauspielhaus in München und da war sozusagen wirkliches Publikum auch da und da ging echt die Post ab. Das war wirklich toll zu sehen. Das ist auch eine Erfahrung, die ich über die Jahre und Jahrzehnte mit meiner Arbeit besonders genossen habe, auch wenn ich auf Tournee gehe oder sowas und allein auf der Bühne stehe, diese Unmittelbarkeit, dann da hast du das Werk oder den Künstler oder die Künstler und du hast das Publikum und dazwischen ist nichts und niemand mehr. Mhm. Kein Kritiker, kein Redakteur, kein niemand, der dir sagt, das könnte der Zuschauer nicht richtig verstehen. Hier müssten wir nochmal, die Bedenkenträger, nichts.
Kenn ich.
So, genau, ja, ganz genau. Dann weißt du, wovon ich spreche.
Ja.
Und das ist dann da nicht. Da sitzen Leute, die gucken einfach und die nehmen es, wie ich schon gesagt habe, als das, was es ist. Und da waren die Reaktionen auch an Stellen, da geht einem wirklich das Herz auf. Also auch für alle, die an dem Film beteiligt waren, auch für Nadja, die sich wirklich verzehrt hat für dieses Werk. Ich meine, wer recherchiert heute noch 7, 8 Jahre und bereitet einen Film über so lange Zeit vor? Und ich hatte die große Ehre, auch mit Helmut Dietl zu arbeiten, einem unserer größten Regisseure, die wir je hatten in Deutschland. Und der hat mir auch so ein Gefühl immer vermittelt. Wir haben da oft drüber gesprochen. So. Ich habe von dem viel gelernt, dass das, was du reinsteckst, das kriegst auch irgendwo raus, Uli. Weißt, verstehst?
Wie im richtigen Leben.
Und das ist wichtig.
Sag uns ganz kurz was zu deiner Rolle. Du hast gesagt, es ist eine kleinere, aber jede Rolle ist ja in
natürlich.
Diesem Stück natürlich wichtig.
Klar. Ich bin ein Vertreter, ein klassischer Vertreter. Das hat es ja wirklich so gegeben zu der Zeit, als dann Tür und Tor offen war, sind halt viele Wessi-Vertreter dann rüber und hatten dann im Kofferraum eben ihre Mikrowellen und ihre Kaffeemaschinen und ihre Ghetto-Blaster und so und haben dann eben schnell ein Geschäft gemacht noch an der Tür. So. Und so einer bin ich, so ein archetypischer Vertreter halt. Und ich habe mich damit auch sehr lange beschäftigt. Ich habe mit Nadja auch vorher über, was weiß ich, tatsächlich nochmal zu recherchierende Preise von Topfsets aus dieser Zeit und wie viel das wirklich wann, wo, wie viel gekostet hat so. Und auch wie so jemand ausgesehen hat, ohne dass das jetzt so eine absichtlich aufgesetzte lustige Figur ist, weil das ist auch etwas, wo ran und worüber ich immer nachdenke.
So eine Gratwanderung oftmals.
Genau.
Ne?
Ja, und die Leute kennen mich natürlich auch aus ganz, sagen wir mal, sehr, sehr bunten Sketchen. Diese ganze RTL-Samstag-Nachtzeit, wo ja sowieso völlig klar ist, also wenn man da auch mal ein bisschen übertrieben bunt angezogen und dann wird die Kamera noch schräg gehalten und ein paar Lacher untergelegt und so. Und dann die Leute denken dann immer, jetzt kommt der Olli und jetzt wird es besonders lustig. Wobei es sehr, sehr viel Arbeit gibt, die ich gemacht habe. Also nicht zuletzt auch Ditsche oder andere Sachen, wo ich genau da den Leuten wirklich versuche, den Zahn zu ziehen und das eher über eine komische Situation, über eine authentische komische Situation zu zeigen, dass es durchaus eine Art von Komik gibt, die jetzt keinen oberflächlichen visuellen oder akustischen Gag braucht. Und so ist das hier eben auch. Die Gefahr ist dann immer eher schon, dass man vielleicht zu sehr übertreibt, wenn das Jackett dann doch zu bunt ist. Jetzt machen wir nochmal so ein Wessi oder so.
Mhm.
Nix. Wir haben geguckt und ich trage die Brille, die mein Vater oder eine, die ziemlich genau ist. Ich habe Bilder rausgesucht, wie mein Vater 1990 aussah. Und das ist fast ein Abbild dieser Person. Was ein bisschen Zufall ist, aber ich hatte schon früh...
Es gibt doch keine Zufälle.
Naja, na klar, aber ich hatte schon früh die Idee, dass er zum Beispiel eine bestimmte Brille trägt und bei den Frisuren habe ich auch geguckt, dass er immer so ein bisschen auch mein Brevier, ich habe so viele verschiedene Verwandlungen in hunderte von Figuren hinter mir mit Perücken, Bärten etc. etc. etc., dass wir es eben so machen, dass es wirklich, wie ich schon sagte, so eine Alltäglichkeit bekommt, dann ist er eben so und so war der dann wahrscheinlich auch. Davon gab es bestimmt viele, die da so aussahen mit so einem komischen alt-türkisen Jackett und so einer Krawatte und so.
Absolut. 2:1, ein ganz toller Film. Ja. Unbedingt reingehen. Also ich fand ihn großartig, würde mir auch nochmal angucken tatsächlich. Das ist schon ein paar Mal deinen Vater erwähnt. Mhm. Das ist ja auch immer interessant, so hinter den Rollen den Menschen mal ein bisschen kennenzulernen. Du bist in Offenbach geboren. Ja. Und dann aber mit 3 schon nach Hamburg gekommen. Und für mich bist du so ein typischer Hamburger.
Ja, so ein Quinche, sagt man, ne? Also einer, der in Hamburg zwar geprägt und aufgewachsen ist, aber dann eben versehentlich nicht da geboren, sagen wir mal so.
Und dein Vater war ja Journalist. Mhm. Und deine Mama war Malerin oder ist Malerin, Modezeichnerin. War. Hat dich das geprägt als Kind? Also habt ihr viel zu Hause gemalt, habt ihr viel auch diskutiert? Journalisten diskutieren ja gerne auch zu Hause.
Ja, andere Zeit tatsächlich, weil wir ja andere Informationen hatten und nicht so schnell einmal um die Welt und wieder zurück, wie das heute der Fall ist und eine Selbstverständlichkeit so ist. Ne? Ich bin ja wirklich noch so ein Kind aus einer analogen Zeit, so in gewisser Weise. Insofern, wir haben schon auch miteinander geredet, weil uns war viel Bildung gefragt. Meine Eltern haben viel gelesen natürlich, mein Vater auch. Aber der war eben auch viel weg, muss man auch sagen. Er war viel weg und aus sehr viel späterer Sicht habe ich eigentlich rückblickend viel mehr über ihn erfahren. Auch in den letzten Jahren, bevor er dann eben von uns ging, viel mehr über ihn und von ihm erfahren als in den ganzen Jahren und Jahrzehnten davor. Das hat sich in den Jahren ein bisschen geändert, in denen ich dann auch selber öffentlich wurde, weil dann auch die Presse kam und so und das alles noch vor Social Media wohlgemerkt. Mhm. Und er mich gut beraten hat, dann manchmal, wenn es dann auch mal schlechte Kritiken gab oder man da eins auf gut Deutsch in die Fresse gekriegt hat von irgendjemandem, der einen nicht leiden konnte oder so, dass er dann immer gesagt hat, vergiss es, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern und hat mir mal einen guten Tipp gegeben, das weiß ich noch so, dass er denkt dran, die Zeitung, in der heute was Schlechtes über dich steht, wird am Wochenende auf dem Markt Fische eingewickelt. Und das fand ich irgendwie ganz witzig so, ne?
Voller Spruch.
Hatte irgendwie auch so einen wirklich goldenen Humor, so muss man sagen. Aber wir haben ihn als kleinere Kinder gar nicht so viel mitbekommen. Mehr die Mama natürlich. Und die war wirklich eine bedeutende Malerin und Zeichnerin. Wir haben jetzt, als sie beide kurz nacheinander verstarben im Jahr 2014, haben wir eine Menge beeindruckende Sachen gefunden dann auch noch, die sie aufgehoben haben. Also meine Mutter hat ja, da haben sich meine Eltern kennengelernt. Anfang der 50er Jahre war der Offenbach Post. Mein Vater war junger Volontär und Reporter. Und meine Mutter hat für die Seite der Frau die Modezeichnungen gemacht. Und was so die Pariser Mode dann jetzt bringen. Mhm. Und dann auch mal im Frühjahr, wenn es dann den Karneval gibt oder in Hessen war es dann eben der Fasching, die großen Bälle, die Tanzbälle, die Boogie-Woogie-Tanzveranstaltungen und sowas. Und wie man sich mit wenig ein tolles Kostüm machen kann, wie die Frauen sich was schneidern können und so. Und da hat sie dann eben Zeichnungen dazu gemacht. Und wir haben tatsächlich Originalzeichnungen von ihr gefunden, also A3. Wirklich groß, die dann später auch gedruckt waren in der Zeitung. Ich habe auch Zeitungsausschnitte gefunden, wo die dann abgedruckt waren und wo sie dann selber sozusagen unter einem Pseudonym dann noch so kleine Ratschläge gegeben hat, wie man dieses oder jenes macht und so. Aber die Zeichnungen sind wirklich ein Knaller. Und das sind also tolle Modezeichnungen, die ich auch mit Sicherheit, irgendwas werden wir damit nochmal machen. Eine schöne Ausstellung oder so da, wo das wirklich gewürdigt wird. Aber die Prägung, tatsächlich die musische Prägung, war bei uns tatsächlich eher die Malerei und das Zeichnen. Ich bin ja dann später nach einer sehr erfolglosen Schulkarriere.
Ja, genau, Schule war nicht so dein, weil du eben sagtest, Bildung spielte eine große Rolle. Ich weiß, du würdest gerne jetzt das überspringen, aber ich finde es trotzdem interessant. Weil es gibt ja auch viele, also Reinhard May zum Beispiel ist zweimal sitzen geblieben. Auch, ne? Also es gibt sehr viele gute Beispiele.
Wir sprachen sogar ehrlich mal drüber.
Ja, der war auf meiner Schule, allerdings zu einer anderen Zeit. Ah, ja. Und daher weiß ich das sehr intensiv. Ja, genau. Also, das war nicht so deins, weil mehr interessiert für Musik, Sport, Kunst, Mädels.
Ja. Ja. Genau so. Ich genau nehme so. Antwort A. Nee. So war es halt. Was soll man sagen? Lustig, jetzt hat mein Gymnasium in Hamburg vor kurzem ein großes Jubiläum gefeiert. Und das ist ein denkmalgeschütztes Gebäude, dieses Gymnasium. Und das hat sich auch sehr gewandelt. Die haben auch ihre Zeit im Nationalsozialismus sehr, sehr beeindruckend aufgearbeitet, muss man sagen. Und haben mich dann irgendwann auch eingeladen dazu, zu diesen Feierlichkeiten. War auch unsere Schulsenatorin da und so weiter. Also war ein bisschen dickere Backen, großer Bahnhof. Und ich habe dann auch noch ein paar verbindende Worte sagen dürfen. Und es ging dann so vom Tenor in die Richtung, ist ja schon beeindruckend, dass dann nun ausgerechnet der nun irgendwie hier echt einen Tritt in den Arsch bekommen hat, zweimal sitzen geblieben, nachher zum Aushängeschild von der Schule wird, was mir zeigt, dieses Gymnasium gibt jedem eine Chance. Und es war dann ein großer Lacher.
Ja.
Ich habe das große Glück, dass ich tatsächlich wahrscheinlich mit verschiedenen außergewöhnlicheren Begabungen gesegnet bin. Tatsächlich und in jüngeren und jungen Jahren habe ich mich tatsächlich eher verzettelt. Also es ging ja dann, was weiß ich, mit 16, 17 los mit der ersten Band, live gespielt, Musik gemacht. Das war so das
Ding. Skiffle-Band.
Eine Skiffle-Band, ja. Genau. Und das war es dann so. Und das war immer schon mein großes Ziel. Als kleiner Butschi schon stand ich irgendwie mit einer Verlängerungsschnur, die war dann so mein Mikro. Dann stand ich irgendwie sonntags um 16:45 irgendwie, habe ich gefragt, ob ich dann am Radio stehen darf. NDR 2 habe ich dann die Schlagerparade gehört. So, und dann habe ich da lippensynchron dann eben alles so nachgemacht. Freddie Quinn war mein großer Held und die ganzen Schlager, die es zu
Udo Jürgens hatte. Auch, ne, habe ich gehört.
Später dann Udo Jürgens.
Wegen des Bademantels?
Nee, überhaupt nicht. Wegen seiner tollen Musik.
Ja.
Und beide hatte ich auch die Freude und Ehre, dann später kennenzulernen. Freddie Quinn in der Zeit, in der ich knapp 8 Jahre bei Polydor, bei der Deutschen Grammophon, gearbeitet habe. Also ich kenne auch das Geschäft sozusagen von der anderen Seite des Schreibtisches sehr genau. Da habe ich eigentlich fast eher nach meiner Theatermalerlehre so einen Job gemacht, so, ne? Habe da Platten eingepackt im Keller und so. Und dann irgendwann haben die gemerkt, der Verkaufsleiter, dass ich ihnen was über die Künstler auf der Platte erzählen konnte und haben mich dann empfohlen und dann bin ich da irgendwie hängen geblieben. Immer so ein bisschen mit dem Hintergedanken, oh, du bist jetzt so bei einer Plattenfirma, da bist du schon nah dran, so, ja, für deine eigene Musik.
Was ja an sich Quatsch ist, ne?
Was nicht nur an sich, sondern das war einfach vollkommen, vollkommen falscher Weg und es hat mich auch viele Nerven gekostet und in den letzten 2, 3 Jahren dieser 8 Jahre Polydor immerhin auch sagen wir mal, nervlich ziemlich fertig gemacht und so, bis ich dann den Absprung habe schaffen können, um dann wirklich meine eigene Kunst oder meinen eigenen Ideen zunächst mal musikalisch nachgehen zu können. Und ich habe viel getingelt mit Oldie-Bands über Land. Habe, weiß nicht, 150 Shows im Jahr gespielt. Alles, was geht. Stadtfeste, Bierzelte, rauf und runter, auf Schiffen gespielt, Beiprogramme und so. Und parallel dazu eigene Songs geschrieben, dann hin und wieder mal was veröffentlicht, Leute kennengelernt. So wie das so über die Jahre ist, geht halt einfach immer dann so weiter. Und ich finde, dass es viel wichtiger ist, dass man im Lauf der Zeit gar nicht, dass man, sagen wir mal, einen falschen Stolz behauptet und immer sagt, nee, du darfst mir nichts sagen oder so. Das geht eigentlich bis zum heutigen Tag. Den Verstand und das Empfinden zu schärfen, von wem lernt man und von wem lässt man sich wirklich was sagen, das geht mit Sicherheit bis ins hohe Alter und bei wem machst du sofort irgendwie auf dem Absatz kehrt, weil es nicht deren Sprache ist, sagen wir mal, auch Qualität zu erkennen, die du wünschst oder die du für richtig hältst.
So rückblickend, was würdest du sagen, wer oder welche Zeit hat dich am meisten geprägt?
Die Zeit der großen Krise, sag ich mal. Also es war eigentlich so die Ablösezeit damals bei der Plattenfirma.
Nach Polydor. Da bist du ja erstmal auch in die Arbeitslosigkeit direkt.
Genau, nee, aber auch die Zeit dort. Also das war es sind ja auch die Jahre, in denen immer so ein bisschen die erste Bestandsaufnahme stattfindet, bei jedem und bei Künstlern erst recht. Also da ist man aus dem, sagen wir mal, Welpenschutz, Ausbildung und hier und da und eigentlich auch noch eine Bindung zum Elternhaus. Manche wohnen da sogar auch noch oder so. Dann ist man so Mitte, Ende 20 und Ende 20 kommt dann schon mal so die erste Nachlese so und wenn man da so verunsichert ist und eigentlich noch nicht so auf dem Weg oder man merkt, es ist irgendwie alles noch nicht das, was es sein soll, dann so ging es mir zumindest zu der Zeit. Es war die Zeit eigentlich der großen Krise, in der ich irgendwie doch einige Zeit überhaupt nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Es war wirklich, wie ich immer hinterher auch gerne sage, ich habe eine gute Ausbildung in Erfolglosigkeit. Die Sachen, die ich so probiert habe, dann alles scheiterte, irgendwie ein Flop nach dem anderen und so. Und dann fängst du schon an zu rätseln, wenn du dann so 32, 33 bist, ob das dann jetzt wirklich alles so richtig ist und auch richtig war, einen festen Arbeitsplatz zu verlassen und so weiter. Weil du hast ja auch Leute um dich rum, die dann, mach das bloß nicht.
Mhm. Also, ja, es hätte auch schief gehen können.
Naja, gut. Ah. Aber heute würde ich sagen, hätte ich es nicht. Also insofern auch durch die Überwindung dieser ganzen Zeit und dieser Phasen ist überhaupt erst das möglich gewesen und möglich geworden, was dann später kam. Und dann ist auch eine Binsenweisheit. Irgendwann bist du dann doch das Richtige, der Richtige mit dem Richtigen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es gab auch zwischendrin immer Etappen, in denen ich dann große Sprünge habe machen können. Die RTL Samstagnachtzeit, die Unterstützung durch damals Marc Conrad und Jackie Drexler und Hugo Egon Balder, die diese Sendung aus der Taufe gehoben haben und uns wirklich den Rücken gestärkt haben, die mit viel Liebe und Schutz uns haben machen lassen, war eine ganz besondere Zeit, die mir die Möglichkeit gab, auch tatsächlich jetzt mal einem, sagen wir mal, etwas größeren Forum was präsentieren zu können, dass das überhaupt mal einen Adressaten hatte, was ich so gemacht habe. Zu dem Zeitpunkt hatte ich, weiß schon nicht, wie viele Platten. Ich hatte einen Plattenvertrag mit einem englischen Label, habe meine eigenen Songs gemacht, habe hier in Berlin im Übrigen mit dem großen Udo Arndt, der mit Spliff auch gearbeitet hat und mit Nena, war ja zu der Zeit in den 80ern der Produzent und Toningenieur für maßgebliche Produktionen, habe Annette Humpe kennengelernt, Leute aus dieser ganzen Szene, mit denen dann irgendwo hat man dann Stück für Stück irgendwie Leute kennengelernt, die dann auch mal was von einem zur Kenntnis genommen, gehört, hin und her. Gareth Jones hat an meinem Album damals mitgemacht, er hat ja Depeche Mode produziert und so ging das Stück für Stück weiter. Die Prinzen habe ich kennengelernt, dann hat Annette wieder gesagt, hier, dann habe ich zu der Zeit dann auch deutsche Sachen geschrieben, dann hat sie da einen Song gehabt für die Prinzen und so irgendwie, was soll man sagen, so geht's halt immer irgendwie weiter und wenn man den Verstand, wie ich vorhin sagte, so ein bisschen schärft, dass man das Gute vom Schlechten zu trennen versteht und das Falsche vom Richtigen, dann kommt man vielleicht Stück für Stück für Stück für Stück langsam immer weiter.
Mhm. Würdest du Samstagnacht als deinen Durchbruch so in Anführungsstrichen beruflicher Art bezeichnen?
Das hat mir mal jemand, den Namen nenne ich jetzt nicht, mal gesagt, Erfolg ist trügerisch. Applaus an der falschen Stelle ist auch trügerisch. Also das ist das, was ich meine, wenn ich sage, man muss lernen, das Richtige vom Falschen zu trennen.
Schreibst du auch in deinem Buch?
Kann gut sein, ja. Mhm. Habe ich schon wieder vergessen.
Siehst du?
Natürlich, in der öffentlichen Wahrnehmung auf jeden Fall. Und irgendwann nehme die Doofen zum Beispiel. Die Doofen waren ein großer Spaß. Ich möchte nicht eine Sekunde missen. Das war once in a lifetime und mein, wie ich immer sage, gefiederter Freund Wiegald Boning, ein großartiger, lustiger, hochintelligenter, spaßiger Typ, den ich fast durch Zufall kennengelernt habe, noch in Zeiten, als das hier alles noch Weideland war, wie ich gerne sage, als noch kein Comedy im Fernsehen gab, als es irgendwie keine Shows gab und so, wo man sowas hätte machen können. Und wir die ersten Versuche zusammen angestellt haben mit kleinen anarchistischen Drehreisen, mit einer Kamera irgendwelchen Quatsch gemacht und sowas einfach frei laufen gelassen, was dann irgendwo im, was weiß ich, unverschlüsselten Fenster von Premiere, heute Sky, dann irgendwo so wegversendet wurde als so Zwischenclips in irgendeiner Chartshow oder so. Das war für mich eine mindestens genauso prägende Zeit, weil das auch wieder ein Anfang war, in dem nichts schief gehen konnte. Es hört sich jetzt irgendwie blöd an. Also und das nicht geknüpft an kommerziellen Erfolg oder an öffentliche Reputation, dass dann alle schreiben, oh, das sind die Größten seit Erfindung des Schnittbrots oder so. Sondern wir haben einfach gemacht und das war so befreiend und so lustig und so besonders. Und die Doofen waren letztlich auch ein Produkt dieser Zeit, weil wir haben auch vor Samstagnacht schon zusammen Musik gemacht und ein Album gemacht, also ein Prä-Doofen-Album sozusagen.
Ja, wie so ein Dream-Team, ihr beide eigentlich gesucht und gefunden, ne?
Ja, genau, so den genau. Eindruck, ja. Und das war auch, wie gesagt, das war auch prägend. Und das war dann irgendwann das Richtige zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und wir hatten das große Glück mit George Glück, einem ganz tollen Freund und Produzenten hier aus Berlin, Musikverleger, mit dem zusammengekommen zu sein. Ich kannte ihn schon viele Jahre vorher über Annette Humpe und Udo Arndt. Und der auch sofort erkannt hat, die Doofen sind insofern was Besonderes und das Richtige zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dass wir eben neben den kleinen Auftritten in der Sendung Samstagnacht nur so mit Blockflöte und Gitarre dann eben auch wirklich in der staffelfreien Zeit ins Studio gegangen sind und haben ein richtiges Album produziert. Dann habe ich wieder James Last angerufen, den ich kannte von einer anderen Arbeit, und habe gesagt, wir haben hier so und so ein Lied über so einen Dackel oder so. Und mach mal jetzt, ich brauche mal die und die Geigen, hättest du Lust, das zu machen und so. Und dann hat der da ein tolles Streicherarrangement beigetragen bei den Doofen und so. Und die Doofen waren ja so ein trojanisches Pferd so ein bisschen, ne? Irgendwie. Aber auch ein Wahnsinnsspaß. Also was soll man sagen? Wir waren mit Bon Jovi.
Ja, wollte ich gerade sagen, ihr wart im Vorprogramm von Bon Jovi.
Also mach das mal mit.
Absolut.
Ne, da sitzen nur Hardrock-Fans. Da ist ein Support Act, ist irgendwie, was weiß ich, von Halen oder so. Und du hast irgendwie gefühlt 2 Kilometer Marshalltürme auf der Bühne. Und dann kommen irgendwie kurz vor dem Main Act, kommen da so 2 lustige Typen auf die Bühne. Ja, was für ein Spaß.
Ja.
Ne? Und trotzdem, oder nicht trotzdem, sondern es hat alles seine Zeit. Und wir haben im vorletzten Jahr mit meinen Freunden, den Prinzen, zusammen die Gelegenheit ergriffen, weil die uns gefragt haben für ihr Jubiläumsalbum Krone der Schöpfung, ob wir nicht einen Prinzen-Hit nochmal erneuern wollen und so. Und dann haben wir mit denen zusammengearbeitet. Da war das auch toll, nochmal was Neues zu machen. Das hatte zu der Zeit auch absolut so seine Daseinsberechtigung. Ist auch ganz toll geworden. Aber es geht eben alles immer weiter. Es wäre ja auch merkwürdig, wenn man seine künstlerische Identität nicht auch verändert im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Ich bin ja als Mensch mit dem, was ich so tue, wie ich lebe, was ich für Wünsche habe, wie ich plane, wenn ich plane, ja auch nicht mehr der ich war, als ich 20 war oder so. Ja, das ist für mich immer, auch bei künstlerischer Arbeit, kriegt man vielleicht nicht immer hin, mögen auch andere anders bewerten, aber ich versuche immer eine gewisse, auch in Kunstfiguren oder so, eine gewisse Echtheit und Authentizität zu behalten, dass das irgendwie stimmt, dass ich das jetzt bin und das mache.
Ja? Und du bist ja wirklich auch so ein Meister der Parodien. Wie hast du denn das für dich entdeckt? Hast du das schon in der Schule gemacht? Warst du so ein Pausenclown?
Nö,
oft ist es ja so, wenn man nicht so gut ist in der Schule, dass man das irgendwie anderweitig verlagert und dann trotzdem Erfolg hat bei den Mädels oder wie auch immer.
Das stimmt. Ich habe das auf jeden Fall mal gehört von einem Kollegen. Ich weiß jetzt tatsächlich, war es Max Giermann? Irgendeiner hat es mir erzählt, dass er in der Schule auch immer die Lehrer parodiert hat und so. Das habe ich auch gemacht, aber Gott sei Dank nicht in deren Beisein. Sein. Weil dann, ich glaube, da hätte ich zwar die Klasse hinter mir gehabt, aber der Rest wäre dann noch übler ausgegangen, als sowieso schon in der Schulzeit war. Aber ich habe als Kind schon, ja, also Leute parodiert, das war immer meine große Liebe, mein großer Spaß, mir irgendwie aus, weiß ich nicht, ich habe dann selber Teppichklebeband, habe dann irgendwelche Handtücher auseinandergeschnitten, mir da Bärte draus gebaut und Mützen und keine Ahnung, und habe dann irgendwelche Leute danach gemacht und Dialekte nachgemacht. Wie gesagt, das war ja doch eine analoge Zeit. Wir durften dann mal so Fernsehen gucken. Schwarz-Weiß-Fernseher ist das Stichwort. Wir fanden Dick und Doof gut, und als die Bilder laufen lernten, sowas haben wir halt gesehen, die kleinen Strolche. Daktari, sowas. Und Jugoslavia Dobar Dan, das war so eine Sendung, die gab es dann immer samstags nachmittags und war eigentlich für alle langweilig, für alle Kinder. Und ich fand halt die Typen da alle gut, ne? Und hab die dann so nachgespielt und so.
Wir haben einen, ja, Idol von dir noch nicht erwähnt, nämlich Uwe Seeler.
Uwe, ja.
Uwe, genau. Den du ja später auch kennengelernt hast. Aber erstmal so als Kind. Du warst HSV natürlich. Und ich, natürlich, klar. Und du hattest deine erste Begegnung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit Uwe Seeler, weil du dir ein Autogramm von ihm geben lassen wolltest.
Das ist eine uralte Geschichte.
Ja klar, weil du ja Kind warst.
Ja, sehr gut gegeben. Ja, wie sag ich immer, auch ein schimmliger Gag ist auch komisch, dass man auf alten Fotos jünger aussieht. Ne?
Auch schön.
Ja. Wer mein Baujahr kennt, der weiß, dass wenn man da 5, 6, 7 Jahre alt ist und Fußball spielen will, das war ja auch noch so ein, ich dachte ja immer, ich werde Fußballprofi, habe ich ja mal eine Zeit lang gesagt, war natürlich Uwe Seeler, der alles überragende Fußballer aus Hamburg und nicht nur aus Hamburg, sondern aus Deutschland oder wenn man so will, auch zu seiner Zeit der beste Mittelstürmer der Welt. Und das war ja auch wirklich so. Deswegen, wir haben den alle verehrt, alle wollten so sein. Wenn wir irgendwie nachmittags irgendwie auf den Bolzplatz gingen, irgendwie, dann hat man ja ausgewählt, wer in welcher Mannschaft spielt und so. Und dann haben wir uns alle immer Namen gegeben. Und das war ja klar. Man musste dann sofort den Finger heben und sagen, ich bin Uwe Seeler. Das war klar. Ne? So. Und manchmal gab es auch zwei Uwe Seeler auf dem Platz, aber dann gab es Saures. Ne?
Mhm. So, wer ist
der Beste? Und ich weiß nicht, war vielleicht 9 oder 10. Da bin ich mit meinem Aral-Sammelband, wo die ganzen Postkarten drin waren von den Fußballern. Da war eben auch Uwe Seeler drin natürlich. Bin ich damit hin an die Hallerstraße. Damals war es noch Stadion am Roten Baum, hat der HSV trainiert im Winter. Und dann kam er halt irgendwann raus, hat da bestimmt 2 Stunden gestanden. Wirklich eingefroren mit meinem Album, bis er dann kam. War aber sehr nett so, ne? Sollte er dann auf diese Karte unterschreiben und dann war der Stift halt eingefroren, ne? Der Kuli und so. Und dann hat er dann gesagt, kauf dir mal einen vernünftigen Stift, Junge. Weiß ich noch, wörtlich, weiß ich noch genau. Hat sich eingebrannt. So. Und dann hat er das 5-mal versucht, so irgendwie mit dem Kuli. So. Und da sind so Furchen drin. Da habe ich mir dann viele, viele Jahre später, habe ich mir dann mal noch ein richtiges Autogramm von ihm auf diese Karte geholt. Aber man kann, wenn man da drauf guckt, kann man diese Furchen sehen, wo reingekratzt ist Uwe Seeler.
Ja. Und ihr habt euch ja danach dann richtig näher kennengelernt. Sehr viel später, Jahrzehnte später.
Ja, gar nicht so oft und so viel und so gut, aber herzlich, sagen wir mal.
Aber du hast deine Trauerrede.
Freundschaftlich verbunden, sagen wir mal.
Ja.
Und die Familie hatte sich das gewünscht und da mache ich das natürlich. Ich habe übrigens auch bei Loriot zur Trauerfeier eine der Reden gehalten. Das war auch ein sehr, sehr, wie bei Uwe auch, ein sehr, sehr, sehr besonderer Moment, muss ich sagen. Ich habe ja schon viel gemacht auf der Bühne, aber das sind so Momente, wo man dann doch auch mal tief durchatmet, dass man das auch gut macht, ne?
Ja, weil es auch sehr persönlich ist.
Genau.
Lass uns natürlich noch über Ditsche sprechen.
Ja.
Den gab es ja, wenn ich das so recht gesehen habe, schon viel früher, bevor er überhaupt an die Öffentlichkeit so richtig kam.
Na, das war in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, als die großen Versuche mit dem englischen Label, meinem englischen Album, was ich damals gemacht habe, eben ein Mega-Flop war. Ich habe meine Zeit lang doch wirklich echten Durchhänger gehabt und habe dann mit meinem kleinen 4-Spur-Kassettenrekorder, mit dem ich meine Demos normalerweise gemacht habe, dann so aus Spaß, das war eigentlich fast Beschäftigungstherapie, sozusagen meine komödiantische Seite dann einfach mal so stattfinden lassen, habe so kleine Hörspiele aufgenommen und ne, mit 4 Spuren kann man das ja prima machen. Kann man dann auch mal 2 Leute miteinander reden lassen, der eine spricht so, der andere so und so Zeug, also auch so kurze, heute würde man sagen, so Sketche, ne?
Hast du das noch?
Klar habe ich das noch.
Ja?
Klar. Da gibt es noch einiges, was im Schrank liegt. Haben wir lustigerweise vor noch gar nicht so langer Zeit mal alles digitalisiert, weil das nämlich auf Musikkassette noch gemastert war.
Mhm. Und ich habe festgestellt, diese Kassetten, wenn die zu alt sind, dann gehen die nicht mehr, dann hörst du nichts mehr.
Genau, die entmagnetisieren sich und dann ist das Zeug weg und das wäre natürlich schade. Aber das waren so lustige Sachen, ne? Wo ich dann auch in verschiedenen Dialekten, was weiß ich, irgendwie so ein Friseur, Jacques Gelee, irgendwie so ein Quatsch halt. Und im Hintergrund habe ich dann so Musik, so eine Orgelmusik eingespielt und dann mit einer Schere so geklappert.
Und das hast du mit dir alleine gemacht sozusagen?
Ja, genau.
Das heißt, du hattest Spaß mit dir selbst.
Genau. Ja. Und das habe ich dann immer gemastert und dann in meinen Anrufbeantworter gelegt. Und das waren dann so die Bandansagen, ne? Dann war dann irgendwie, hallo, hier ist Jacques Gelee, Ali ist heute nicht zu Hause und so Quatsch halt, ne? So radebrechenden Unsinn und irgendwelche Karlauer und so und es war dann immer aufwendiger und dann im Hintergrund noch Musik und so und dann kamen aber auch schon erste Anrufe, der wurde dann meine Nummer rumgegeben, hör dir das mal an, da ist irgendwie so ein Verrückter, der hatte auf dem Anrufbeantworter immer so Witze und so. Und das wurde dann irgendwann ein bisschen anstrengend, ne? Weil dann musste man das Programm häufiger wechseln und dann irgendwann bin ich mal dazu übergegangen, jetzt machst du mal nur so einen Typen. So, ne? Ja, hallo, ne? So ging das denn los, ne? Hier ist Ditsche, ne? So, ne? So, und hier mach mal das und das und er ist nicht da, aber mach mal hier und ach, hast du schon gehört, beim Kaufhof gibt es jetzt das und das und so. So einfach so albernen Kram. Und das war der Anfang. Das waren diese ersten Hörspiele eigentlich, die dann durch fast ein bisschen Zufall, dann visualisiert wurden Anfang der 90er Jahre, als Thomas Hermanns diesen Quatschclub ins Leben gerufen
hat. Quatsch-Comedy.
Quatsch-Comedy-Club in Hamburg. Da waren die ersten, ich glaube, 2 Shows waren im Theaterkeller in der Kantine vom Hamburger Schauspielhaus. Ich habe überlegt, wie könnte denn der da so aussehen? Und dann kam eben der Bademantel von meinem Mitbewohner Carsten Peters ins Spiel, weil ich so überlegt habe, wie könnte der aussehen, dieser Ditsche? Und so war die Figur geboren. Und ich habe mir dann in so eine Aldi-Tüte unten so ein paar leere Flaschen reingelegt, damit die Aldi-Tüte nicht zusammenfällt, damit die offen so steht, und habe mir dann innen mit dem Edding so Stichworte reingeschrieben. Deswegen hat Ditsche überhaupt eine Aldi-Tüte, in Wahrheit. Und so ist die Figur dann auch als Bühnenfigur entstanden. Und das hat sich dann Stück für Stück immer in anderen Auftritten, auch im Rahmen des Quatsch-Comedy-Clubs, kam die Figur ja dann häufiger vor. Und habe dann mich da ausprobiert, so. Und dann irgendwann kamen in den Geschichten eben auch Figuren vor, die ich mir ausgedacht habe, die in Ditsches Mikrokosmos eine Rolle spielen. Dass es da so ein Ingo gibt, dass der Imbiss sozusagen so ein bisschen so ein Zuhause ist, von dem er immer erzählt. Mhm. Ne? Weiß, wo ich gerade war und ich bin von da und da gekommen und da war der und der und so. Und diese Figuren, die dann da so zum engen Personal gehören, wie Schildkröte, der da mit dem Rücken zum Publikum sitzt, und Ingo auf der anderen Seite des Tresens, der sich das alles immer anhören muss. Das wurde dann später mal so in so einer Idee für eine Impro visualisiert in einem echten Imbiss, und das waren so die ersten Versuche. Aber es war 15 Jahre, bevor es das im Fernsehen gab, und nachdem es jetzt fast 20 Jahre im Fernsehen gelaufen ist, ohne Netz und ohne doppelten Boden, live gesendet, eine Impro.
Das ist überhaupt wahr, das muss man sich wirklich mal überlegen. Live gesendet, eine Impro. Also Impro bedeutet, dass du im Grunde gar keinen Plan hattest. Du stellst dich da hin und sagst, ich weiß so ungefähr, worüber ich reden will, oder auch nicht?
Ja, einen Plan habe ich schon, aber es wusste halt sonst keiner etwas. Also es war ja dann ein bisschen auch so die Verabredung mit dem Sender, dem WDR seinerzeit, dass das so ein bisschen eine Wochenchronik wird. Also das, was so die Woche über da war, also eigentlich so Stammtisch in anders.
Ja. Ja.
Und diese Überwachungskameras, die sind ja durch den Rechner gelaufen, also sind eigentlich so wie bei weiß nicht, so ein Pförtner an der Bank oder irgendwie im Parkhaus Überwachungs, so habe ich das ja auch mal gesehen irgendwo und gedacht, daraus müsste man aus dem visuellen Konzept eine Fernsehsendung machen. So ist das mal entstanden, dass das halt nicht wirklich mit einem Bildmischer geschnitten wird, so, ja, sondern eben elektronisch einfach edit by accident, so durch Zufall. Ne? Und ich meine, die Sendung ist sehr lange gelaufen, und es waren ganz besondere Ereignisse auch in dieser Sendung immer wieder. Ich kann mich auch gar nicht an alles erinnern, weil so vieles auch aus dem freien Fall entstand. Und mein lieber Freund John Fleming Olsen, mit dem ich ja auch Texas Lightning zusammen gemacht habe, der hat ja den Ingo gespielt, und es gab und gibt keinen besseren Ingo als ihn. Und was haben wir an merkwürdigen spontan Scharmützeln da irgendwie, wo wir uns gegenseitig hochgeschaukelt haben und dann echt aus der Kurve geflogen. Gibt's auch auf YouTube, gibt's irgendwie Ditsche, die besten Lacher, wo wir dann beide wirklich nicht mehr konnten.
Ja.
Weil das so einen so absurden Drive bekam. Und das sind die schönsten Momente, die tollsten Momente, die man eigentlich haben kann, wenn man sowas macht, dass die Sachen so sich verselbstständigen. Und im Moment ist ja auch so meine Erfahrung, dass das Publikum tatsächlich fast nichts mehr liebt, als in einem Moment dabei zu sein, wenn etwas entsteht. Das ist ja auch live, ne? Ditsche mache ich ja auch live auf Tourneen, wo ich dann wieder so wie ganz früher, wie es mal anfing, eben tatsächlich auf der Bühne stehe, alleine 2-3 Stunden. Das Programm, die Dramaturgie ist vielleicht entwickelt für 1,5, und dann ist viel Impro dazwischen und so. Und die Leute lieben das, dabei zu sein. Und das ist für mich auch mit das Tollste, was man machen kann.
Lass uns nochmal nach vorne gucken. Natürlich der Film, der läuft jetzt seit Donnerstag. Und da sollten wir unbedingt alle nochmal reingehen.
Ich wollte
2:1.
Geht dahin, das ist ein Film, wir haben das jetzt so oft angesprochen, das Richtige zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil unabhängig von der spannenden, witzigen, authentischen Geschichte hat der Film so eine Warmherzigkeit, die uns auch zeigt, wie wichtig es ist, das hört sich jetzt immer blöd an, gerade jetzt in diesen Zeiten, dass wir miteinander reden, dass wir aufeinander zugehen, dass wir füreinander da sind, hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen blöd an, aber es ist nicht blöd, sondern man sieht darin auch, wie Menschen sich zusammentun, zusammenhalten. Und da können wir auch eine Menge lernen, finde ich nach wie vor, gerade die Generationen, denen es gut geht und die vielleicht gar nicht so richtig mitgekriegt haben, was wir oder unsere Eltern vor allen Dingen alles so durchgemacht haben, damit es uns heute so geht, wie es uns geht. Uns geht es nämlich gar nicht so schlecht.
Olli, danke, dass du da warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ebenso, dankeschön.